HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Brusanolte, die Corona-Krise hat in diesem Frühjahr für einige Wochen das gesamte öffentliche Leben lahmgelegt. Als es dann nach dem harten Shutdown wieder darum ging, langsam Lockerungen zu erlauben, ging es in der Abwägung auch um die Frage, wie systemrelevant bestimmte Einrichtungen sind. Und das hatte dann die Folge, dass man zum Beispiel Baumärkte wieder öffnete, aber die Kirchen weiter strikt geschlossen hielt. Sagt das was aus über die gesellschaftliche Relevanz der Kirche aus Ihrer Sicht?
Naja, zunächst mal musste sich die Kirche wie viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens auch hintanstellen und war ja nicht allein von Schließungen, Lockdown, totalem Herunterfahren auch ihres Betriebes betroffen. Die Kirchen sind, könnte man ja zunächst auch mal etwas spitz sagen, im marxischen Sinne Überbau und nicht Basis der Gesellschaft oder frei nach Brecht. Erst kommt das Fressen, dann kommt das Gebet. Also mussten wir erstmal sehen, dass die Lieferketten laufen und die Supermärkte offen haben und wir an unser Klopapier wieder rankommen. Das hat in einer solchen Notsituation natürlich einen gewissen Vorrang. So, aber danach wurde es natürlich kritisch und ich glaube, da hätten die Kirchen auch etwas selbstbewusster, insbesondere nach meinem Eindruck die evangelische Kirche, auch etwas selbstbewusster auftreten können und sagen, hört mal, was hier für andere Bereiche gilt. Klopapier und Milch und Gemüse schon, aber sind jetzt die Dübel und die Sperrholzplatten, die ich vielleicht für ein Do-it-yourself Projekt in der Homeoffice-Zeit brauche, sind die so wichtig, dass nicht dann auch die Kirchen am Zuge wären.
Aber Herr Professor Nolte, das ist ja tatsächlich oft beklagt worden, dass die Kirchen das so sehr defensiv hingenommen hätten. Mit welchem Argument hätten denn die Kirchen einstehen sollen dafür, dass sie auch mit den Baumärkten wieder öffnen?
Ja, zunächst einmal mit dem Hinweis darauf, dass das auch ein großes Bedürfnis von Menschen ist. Und dieses Bedürfnis wurde ja auch artikuliert, dieses Bedürfnis ist ein religiöses Bedürfnis, das viele Menschen gefühlt haben, auch in dieser schwierigen Situation, auch in eine Kirche auch gehen zu können, vielleicht auch zum stillen Gebet, das dann in einem kirchlichen Raum, vielleicht auch in einer vertrauten Gemeindekirche dann etwas anderes ist, als wenn ich das zu Hause im Wohnzimmer mache. Das war ja so ein bisschen auch der Punkt, der dann von der Kirche, insbesondere von der evangelischen Kirche, dann auch immer wieder betont wurde. Ja, Gottesdienst natürlich auch alleine und alles ist auch für uns selber möglich. Also sozusagen diese individualistische Position des Protestantismus, während die Katholiken ja sozusagen auch theologisch und sozial stärker gemeinschaftsbezogen denken, ihre Frömmigkeit, diese individualistische Position des Protestantismus kam dann noch einmal sehr, aber für mich eben auch etwas überzogen zur Geltung. Das ist ja auch gut, dann mal zu sagen, Mensch, also Gottesdienst ist immer in unserem Alltagshandeln, ne? Und wenn ich einem Menschen auf der Straße helfe, dann ist das Gottesdienst. Aber dieses Argument lief sich dann doch, glaube ich, schnell auch an den Erfahrungen der Menschen wund, für die das nicht ausreichte.
Herr Professor Nolte, insgesamt hat die Gesellschaft diese Einschränkung ja sehr diszipliniert und geduldig hingenommen. Dann gab es aber so eine Phase des Aufbegehrens. Es gab diese Anti-Corona-Demonstrationen. Hätten die Kirchen Teil eines solchen zivilen Ungehorsams sein sollen, Ihrer Ansicht nach?
Ja, sicherlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt, den Sie jetzt nennen, als dann die Corona-Proteste, so wie das jetzt immer noch zum Teil ist, dann auch mit Verschwörungstheorien, mit rechtspopulistischen Bestrebungen sich verknüpft haben, sondern früher. Es gab ja sehr früh schon eine Phase, in der zum Beispiel auch im linken, im linksliberalen Spektrum die Frage nach der Geltung von Grundrechten, Bürgerrechten in dieser Krise gestellt wurde. Und das ist dann nach meinem Empfinden auch ja ein sozusagen liberaler Diskurs gewesen, der dann nicht nur in der Kirche, aber auch dort dann schnell an die Seite gedrängt worden ist. Die Kirchen hätten mit einem auch biblischen, theologischen Wort, aber auch sozusagen einem Wort des Alltagsverständnisses, das mir an dieser Stelle sehr gut gefällt, das Hadern der Menschen, ja, also sozusagen dieses innere Ringen, auch diesen Zwiespalt stärker aufnehmen müssen, war mir tatsächlich an manchen Stellen zu viel Wohlgefälligkeit, zu viel Glattbügeln der Situation und dieses innere Ringen der Menschen, was ist das für eine miserable Situation? Und dass wir nicht Gottesdienst feiern können, aber auch, dass wir in anderer Weise auch in unseren Grundrechten und Lebensvollzügen eingeschränkt sind oder dass es nicht mehr möglich ist, in ein Konzert zu gehen, um sozusagen etwas anderes auch aus dem weiteren kulturellen, aus dem, nochmal den marxischen Begriff zu verwenden, aus dem Überbaubereich zu nennen. Und ich glaube, da gab es eine Leerstellung Stelle, ja, auch in der kirchlichen, auch in der kirchenoberen, wenn man so will, auch Artikulation dieses Haderns, in diesem Verstehen, dass die Menschen auch damit ringen und sagen, ja, das ist auch so, da muss man auch mit ringen. Das ist eine besonders schwierige Situation, in der wir uns in einem ja auch ethischen und menschlichen Zwiespalt befinden.
Also dieses Hadern, da hätten die Kirchen, sagen Sie, stellvertretend auch was zur Sprache bringen müssen. Sie haben die Verschwörungsmythiker schon angesprochen, die dann aufgetreten sind. Haben Sie den Eindruck, dass die Kirchen dadurch, dass sie im Grunde geschwiegen haben, denen dann das Feld überlassen haben?
Ja, das ist sicherlich nicht nur oder zum geringeren Teil ein Problem der Kirchen, sondern, ja, wenn man so will, der gesamten liberalen Zivilgesellschaft, so im weiteren Sinne, zu dem dann allerdings die Kirchen ja auch in Deutschland noch, anders als in vielen anderen Ländern, ja noch sehr prominent gehören. Da hätten die Kirchen mitziehen müssen und sagen, jawohl, also wir nehmen diese Fragen, dieses Unbehagen auch der Menschen, das nehmen wir auf. Und hier sehen wir auch, das Hadern ist ja vor allen Dingen auch so ein alttestamentlicher Begriff, man hadert mit sich selbst, man hadert mit anderen, man hadert auch mit Gott einer solchen Situation. Ja. Und das ist etwas, wo die Kirchen ja vielleicht einen Akzent mit anderen hätten setzen können.
Manche Beobachter haben ja auch vermisst, dass die Kirchen keine irgendwie hilfreiche und konstruktive Interpretation und Deutung der Krise geliefert haben. Das haben dann auf ihre Weise wieder ganz quer die Verschwörungstheoretiker auch mit übernommen. Hätten die Kirchen etwas beitragen können, beitragen müssen dazu?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber eine Frage, wo ich skeptischer bin, wie weit da ein Ja sozusagen reichen könnte. Ich finde auch als Historiker finde ich es doch sehr auffällig, dass in dieser Situation theologische Deutungen der Krise ja irgendwie nur noch schwer möglich zu sein scheinen. Das hat vielleicht mit der Art dieser Pandemiekrise zu tun, also mit sozusagen der Herkunft dieses Feindes, der ein anderer Gegner ist, als wir den vielleicht in anderen Krisen hatten. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen des Bedeutungsverlusts von religiösen Welterklärungen. Bisher, man muss jetzt gar nicht irgendwie bis in zur mittelalterlichen Pest oder zum Dreißigjährigen Krieg zurückgehen, da ist das sowieso klar, dass die Menschen dann auch ja theologische Erklärungen dafür gesucht
Strafe
haben.
Ist das Gottes
Strafe Gottes, ne, oder eine Prüfung Gottes, ja, genau mit solchen Begriffen wurde jetzt auch nochmal operiert. Interessanterweise ist ja sogar eine der letzten großen Transformationen, die wir in Deutschland und Europa erlebt haben, der Fall der Mauer, der Fall des Kommunismus, die Wiedervereinigung, ist ja sogar auch noch, natürlich nicht nur und ausschließlich, aber auch sozusagen mit theologischen oder so halbtheologischen Argumenten erklärt worden. Also die Denkfigur der Erlösung, ja, der deutschen Erlösung und des sozusagen zum Zielkommens steckt ja auch so eine eigentlich religiöse Denkfigur da drin oder die Wiedervereinigung wurde als Geschenk Gottes auch in Politikerreden ja öfter apostrophiert. Na gut, bei so einem Geschenk ist das dann eben auch leichter als bei einer Strafe. Das ist ja ein ganz altes theologisches Grundproblem. Wie erkläre ich sozusagen den strafenden Gott? Aber diesmal sind diese Deutungen, egal ob Strafe oder Prüfung oder Geschenk Gottes, das ist diesmal auch gar nicht aufgetaucht. Und ich glaube, da müssen die Kirchen dann auch die Grenzen ihrer Deutung in dieser Hinsicht eingestehen.
Herr Professor Nolte, wenn wir Sie nochmal als Historiker ansprechen, in dieser Fernsehansprache an die Nation der Kanzlerin, die ja von vielen als historisch bezeichnet wurde, da ist aufgefallen, dass sie die Kirchen nicht mit einem einzigen Wort erwähnt hat. Was sagt das über die Kirchen?
Vielleicht sagt es mehr über die Bundeskanzlerin als über die Kirchen an dieser Stelle. Angela Merkel ist ja selber Protestantin aus evangelischem Pfarrhaus, aber wie es dem Naturell dieser Politikerin entspricht, hält sie das doch sehr im Privaten, hält sie das sehr bedeckt und scheut sich, das an solchen Stellen in ihrer politischen Rede und Argumentation aufs Tapet zu bringen. In Deutschland ist ja eigentlich die öffentliche Bedeutung der Kirchen auch recht hoch und diese Frage nach der Öffnung von Kirchen hat doch immerhin dann auch, in der von Ihnen angesprochenen Rede kam es nicht vor, hat doch immerhin in den Debatten in Deutschland doch dann auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Also das fand ich, das hatte schon seinen Platz.
Wer fragt noch nach den christlichen Kirchen? Das ist die Frage heute in Nachgefragt im aktuellen Gespräch mit dem Berliner Historiker Paul Nolte in HR2 Kultur. Wenn man mal auf die nüchternen Zahlen schaut, Herr Professor Nolte, dann sagen ja immer mehr Menschen in Deutschland, dass die Kirchen für sie persönlich nicht mehr von Bedeutung sind. Im vergangenen Jahr 2019 haben so viele Menschen wie schon lange nicht mehr ihren Kirchenaustritt erklärt. Mehr als 500.000 Menschen bundesweit. Herr Nolte, wenn Sie als Historiker die Geschichte der Bundesrepublik betrachten, als Historiker zumal der evangelischen Kirche verbunden ist, ist das ein Trend, der Sie beunruhigt?
Ja, als Wissenschaftler ist es natürlich ein Trend, den man auch erstmal mit einer gewissen Nüchternheit zur Kenntnis nehmen muss. Das ist eine Entwicklung, die ja auch schon vor viel längerer Zeit als in dem Horizont jetzt vielleicht seit 1945 oder 49 nach dem Zweiten Weltkrieg, den Sie angedeutet haben, auch schon bekannt ist und diskutiert wird und als Säkularisierung, Verweltlichung des Lebens, als Verlust von religiöser Bindung und Glauben in der Moderne thematisiert worden ist. Also dieser Prozess setzt sich in westlichen Gesellschaften, das kann man erstmal so ganz nüchtern betrachten, auch fort. Und er ist auch nicht nur ein Kirchenproblem. Da muss man so sagen, verschiedene Teilproblematiken ja auch unterscheiden. Er ist auch ein Mitgliedschaftsproblem. Die Gesellschaft, die Deutschen waren immer kennen wir ja so ganz klassisch auch diesen Topos der Vereinsmeier. Ne? Und man wird überall Mitglied. Und wenn man einmal beigetreten ist, dann, irgendwo weiß man auch schon gar nicht mehr, wo die Unterlagen eigentlich lagen. Man ist lebenslang dann irgendwo Mitglied. Und das kennen wir auch aus ganz anderen Bereichen. Fitnessstudio, Stadtsportverein und die Parteien, die politischen Parteien haben massiv und noch viel schneller Mitglieder verloren. Die SPD hat ihre Mitgliederzahl seit ungefähr 20, 25 Jahren, schon halbiert. Also insofern ist dieser Abbruch der Kirchenmitgliedschaft sogar verglichen mit den Bindungsverlusten, mit den Organisationsverlusten in anderen Bereichen unserer ehedem eben sehr hochorganisierten deutschen Gesellschaft, woanders gibt es ja auch diese Form von Mitgliederparteien gar nicht, so mit Parteibuch und so, ne, ist insofern noch moderat, was nicht heißt, dass es nicht auch kirchen- und religionsspezifische Problematiken gibt.
Aber kann man das nur als ein Organisationsproblem sehen, sozusagen, so ist es auch bei den anderen? Ist es nicht tatsächlich auch ein Abschied vom Glauben?
Ja, es ist auch, genau, es ist auch ja ein Abschied vom Glauben, von Traditionen, wobei man dann immer schauen muss, wer sich dann eigentlich verabschiedet oder wann dieser Abschied vom Glauben stattgefunden hat. Man soll ja auch nicht dem Irrtum unterliegen, dass alle Kirchenmitglieder Gläubige oder Hochfromme oder religiös Gebildete sind, dass sie nicht Kirchgängerinnen und Kirchgänger sind, das wissen wir sowieso auch schon von der evangelischen Kirche seit langem. Der Anteil der Kirchenmitglieder, die sonntags regelmäßig zum Gottesdienst gehen, der liegt ja schon seit langem im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Von daher sind es in vieler Hinsicht Entwicklungen, wo die Mitglieder, die Bereitschaft zur Organisierung, zur Mitgliedschaft hinterherhinkt hinter einem Verlust oder einer Vergleichgültigung, könnte man sagen, auch des Glaubensbezuges, der teilweise schon viel früher eingetreten ist.
Aber was bedeutet das für eine Gesellschaft? Also noch gehört ja eine Mehrheit der Bundesbürger den großen Christlichen an, aber es ist eben eine knappe Mehrheit. Rund 52% der Deutschen sind noch Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Aber mit dem gegenwärtigen Trend könnten es ja bald unter 50% sein. Ist das ein qualitativer Sprung, so eine Art Kipppunkt für die Rolle von Kirche und Christentum in der Gesellschaft?
Ich würde eher sagen, es ist ein Kipppunkt der Debatten, weil man sich darauf auch konzentriert. Es gibt ja an vielen anderen Stellen auch diese Debatten. So in Amerika gibt es eine Debatte darüber, wann werden die Weißen in der amerikanischen, US-amerikanischen Gesellschaft die Minderheit sein. Und da guckt man dann auch natürlich genauer hin. Und das ist es ja auch, was die Situation in Deutschland auch sehr stark kennzeichnet. Auch regionale Unterschiede hier, wo ich lebe, in Berlin, vielleicht weniger in West-Berlin, aber in Berlin insgesamt, in Berlin-Brandenburg, in Ostdeutschland, auch mit dem Erbe der kirchlichen und Glaubensverluste der DDR. Da ist diese Situation angesichts derer die Menschen in Westdeutschland, im Rheinland oder in Baden-Württemberg die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach du meine Güte, das droht uns. Das ist ja der Fluchtpunkt, der zeitliche Fluchtpunkt dieser viel zitierten Freiburger Studie zur Kirchenmitgliedschaft. Du meine Güte, das droht uns 2060. Ja, dieser Zustand ist für uns hier schon Realität.
Das, was für Sie Realität, Normalität ist, ist das für Sie eine Drohvorstellung? Also wie erleben Sie das? Sie leben ja dort in diesem Zusammenhang.
Also ich erlebe es so, dass es auch Chancen bietet, auch Profile zu zeigen. Man kann ja auch grundsätzlich zunächst einmal sagen, dass wir keinen Aufmerksamkeitsverlust in den öffentlichen Debatten für religiöse Dimensionen des Lebens, für Religion haben. Dazu hat ja auch ganz erheblich, und das spürt man in Berlin dann sicherlich wieder stärker als vielleicht in der württembergischen Provinz. Dazu hat es ja auch ganz erheblich die Präsenz des Islam und die Debatten über den Islam beigetragen. Also ich glaube schon, dass wir in den letzten 20 Jahren ja so einen Übergang schon erlebt haben aus dieser volkskirchlich-christlichen Selbstverständlichkeit, wobei eben, ja, wenn man genauer hinschaut, dann die Selbstverständlichkeit und das Gleichgültigwerden schon eigentlich manchmal sehr nah beieinander lagen, ja, oder zwei Seiten derselben Medaille waren, zu einem Zustand, wo ja weniger Menschen in christlichen Kirchen Mitglieder sind oder in den Gottesdienst gehen, was in ihrem Lebensvollzug wichtig ist, aber andererseits Religion aus dem öffentlichen Leben überhaupt nicht verschwunden ist. Und wir im Gegenteil ja an vielen Stellen erleben, dass Sensibilität für Religion, für transzendentale Deutungen des Lebens, für die Sehnsucht nach Spiritualität auch zugenommen haben und auch neuer im Angesicht des Fremden, des Islams, aber auch immer wieder des Judentums bei nichtgläubigen oder nicht kirchlich gebundenen, nicht religiös empfindenden Menschen auch ein größerer Respekt vor Religion entstanden ist. Das nimmt man doch jetzt leider nicht alle, gibt auch Islamfeindlichkeit, Islamophobie, aber das nimmt doch ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft jetzt zur Kenntnis. Mensch, da sind Menschen, ja, denen ist das wichtig, ja.
Also die religiöse Orientierung bleibt als Thema wichtig in einer Gesellschaft, auch wenn die christlichen Kirchen in eine Minderheitensituation geraten, so verstehe ich sie. Vielleicht können wir das nochmal an einem aktuellen, auch politischen Beispiel durchbuchstabieren. In Berlin wird ja gerade um eine Neuregelung der Sterbehilfe gerungen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja das aktuelle Verbot der Suizidbeihilfe für nichtig erklärt. Jetzt haben die beiden großen christlichen Kirchen da auch schon Positionspapiere vorgelegt. Man könnte natürlich sagen, ja, wenn es um Leben und Tod geht, dann sind die Kirchen gefragt. Andererseits regt sich aber gerade der Widerstand, weil viele sagen, ja, die Kirchen hatten schon immer Schwierigkeiten mit der Autonomie des Einzelnen und der freien Entscheidung des Einzelnen. Was gibt eigentlich den Kirchen gerade in diesen Fragen so ein zentrales Mitspracherecht?
Ja, ich glaube tatsächlich auch das Gespür, dass Fragen von Leben und Tod sind, die Expertise anderer Fächer auch dann irgendwann überschreiten. Ich glaube, dafür gibt es auch wiederum ein sehr breites Gefühl und Einverständnis in unserer Gesellschaft, dass wir zum Beispiel einen Ethikrat oder andere Expertengremien, die ja in solchen Fragen dann auch eine zentrale Rolle spielen, dass wir den nicht nur mit Medizinerinnen und Hirnforschern besetzen sollten, sondern dass da kirchliche oder insbesondere dann wissenschaftlich gewendet ja auch theologische Kompetenz sehr wichtig ist. Das ist ja auch eine ganz große Stärke der Kirchen in Deutschland, nicht zuletzt natürlich auch der evangelischen Kirche mit ihrer stark akademisch-theologischen Position, dass da Professorinnen und Professoren sind, Wissenschaftler, die auch von ihren Kollegen, die Historikerin oder eben Biologin oder Hirnforscher sind, auch als Wissenschaftler ernst genommen werden und die eine solche theologische Position entwickeln, statt dass da nur, und das ist in vielen anderen Ländern tatsächlich so, die Intervention der Kirchen ja sozusagen in einem intellektuell doch eher beschränkten Appell an Frömmigkeit oder an biblische Lehren besteht. Also diese Reflexionsfähigkeit der Kirchen, die spielt da eine ganz große Rolle und ist ein Grund dafür, dass die Kirchen, ob nun im Ethikrat oder in Debatten im Parlament, wo sich Politikerinnen und Politiker auf solche kirchlichen Positionen berufen, ganz zentral sind.
Aber inhaltlich gibt es ja doch auch die Beobachtung, dass die Grundpositionen auseinanderdriften. Schauen wir mal auf diese Karlsruher Entscheidung zur Zulassung von Suizidbeihilfe. Für das Bundesverfassungsgericht war es ja ein zentraler Wert, dass der Einzelne selbstbestimmt über das eigene Leben verfügt. Das widerspricht ja diametral christlichen, kirchlichen Positionen, die sagen, das menschliche Leben liegt in Gottes Hand. Auch hier zeigt sich doch, dass im Trend die Kirchen auf verlorenem Posten liegen, oder?
Ja, würde ich nicht sagen. Also in dieser Frage haben sich natürlich auch deutliche Unterschiede zwischen der katholischen und der evangelischen Position gezeigt. Und die evangelische Position ringt ja tatsächlich sehr stark auch mit diesem Dilemma zwischen dem, das Leben liegt in göttlicher Hand, aber eben andererseits auch der starken Betonung des Individualismus, die aus der Reformation eben herkommt, von Luther und aus der ganzen reformatorischen Tradition. Und insofern bleibt der evangelischen Position nur übrig, ja, auch sozusagen dieses Ringen, auch in gewisser Weise ein Hadern, ja, und dieses Hadern müsste man den Menschen auch deutlich machen, dieses dieses Ringen dann auch auszutragen zwischen dem Gebot des absoluten Lebensschutzes. Du kannst dich nicht selbst als Mensch, das Leben ist nicht in deiner Verfügung, wie es oder Verfügbarkeit, wie es dann immer so heißt. Und andererseits auch der starken Betonung der menschlichen Freiheit, die aus der reformatorischen Tradition kommt. Und das wäre für mich die eigentliche Herausforderung, aber auch Chance einer kirchlichen, theologischen, besonders einer evangelischen Position, auch den Menschen an diesem Punkt auch deutlich zu machen, dass das ein Konflikt ist. Ja, also nicht zu sagen, so ist es, Mensch ist ganz schlecht, Leben in Gottes Hand, oder nein, wir sind Individualisten, das muss jetzt möglich sein, sondern diesen Zwiespalt, dieses Ringen zwischen dem einen und anderen auch deutlich zu machen, so wie wir das ja, das ist ja charakteristisch auch für viele Lebensfragen der Moderne und oder unserer Spätmoderne, könnte man auch sagen, dass sich diese so Eindeutigkeiten aufgelöst haben. Ne? Gerade auch, nehmen Sie den Konflikt um Schwangerschaftsabbruch. Ja? Auch da ist ja wieder Recht des Einzelnen, der Frau, mein Körper gehört mir, und das Argument des Lebensschutzes. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Konflikt mit uns mitzutragen. Und da können, glaube ich, solche kirchlichen und theologischen Reflexionen sehr hilfreich sein, um den Menschen auch zu sagen, das ist nicht dein Problem, wenn du da keine einfache Antwort drauf hast. Diesen Zwiespalt musst du mitnehmen, und dazu kann ich dir eine gute Predigt am Sonntag halten, ja, wie dieser Zwiespalt schon biblisch vielleicht ausgesehen hat und ausgelegt werden kann.
Professor Nolte, der Journalist Matthias Kammann hat in der Welt eine interessante Anregung gegeben. Er sagt, wenn die Kirchen weiterhin mit keinen Mitteln eine Trendwende hinbekommen, wenn also der Weg in die Minderheit, also in die gesellschaftliche eher Randexistenz langfristig unumkehrbar ist, dann muss sich die Gesellschaft jetzt selbst mal schon überlegen, was ihr eigentlich die christliche Tradition noch wert ist. Ob sie nicht vielleicht die Pflicht hat, wie er schreibt, ich zitiere, Bauten, Kultur und Denktraditionen des Christentums hierzulande in, wie er sagt, herzliche Pflege zu nehmen. Also er stellt sich vor, so eine Art Bestandssicherung zu machen, indem man Kirchen als Sozialräume benutzt, indem der Staat schulisch verpflichtende Religionskunde veranstaltet und vieles mehr, was er vorschlägt. Hat die Gesellschaft eine Aufgabe gegenüber einer schwächelnden christlichen Kirche?
Ja, also so im Sinne des Bildes jetzt vielleicht einer Krankenpflege oder so, und jetzt kommt die Kirche ins Hospiz, bevor sie dann endgültig verscheidet, und da darf sich die Gesellschaft noch mal vorher drum kümmern. So nicht, aber tatsächlich geschieht das ja auch schon, und da ist es interessant einfach zu beobachten, wie so etwas ja teilweise gar nicht verordnet werden muss, sondern sich an der Basis entwickelt. In Brandenburg kann man das erleben, in Dorfkirchen, die ja leer stehen im Sinne von, dass da kein Gemeindeleben mehr ist, und dann merken die Menschen, ja Mensch, ja, und das Wirtshaus hat auch geschlossen und der kleine Laden und sozusagen unsere gesamte dörfliche Infrastruktur ist eingeschrumpft, aber die Kirche, die spielt doch da auch vielleicht eine wichtige Rolle, und lass uns jetzt mal, und soll die jetzt verfallen und der Dachstuhl, und komm, wir tun uns jetzt hier mal zusammen. Solche Dinge entwickeln sich ja schon. Und zweitens finde ich, dass man durchaus auch ein bisschen, dass die Kirchen auch offensiver sein könnten, auch in ihren Forderungen und in dem, was sie dann eben dafür tun, auch religiöse Bildung auch selber präsent zu halten. Auch dafür gibt es ja Anknüpfungspunkte. Gottesdienste werden vielleicht leerer, aber es gibt eine riesige Nachfrage, gerade auch in meiner Region, in den damals noch neuen Bundesländern, hat sich das ja nach der Wende ganz stark entwickelt, die Nachfrage nach kirchlichen, nach evangelischen, auch katholischen Schulen, ein riesiger Gründungsboom. Und woran liegt das eigentlich? Da gibt es doch ein Bedürfnis von vielen Eltern, auch ihren Kindern solche religiöse Bildung mitzugeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger, konkreter Ansatzpunkt, Religiosität, religiöse Musikalität, so wie der berühmte Soziologe Max Weber früher von sich gesagt hat, er sei religiös unmusikalisch, also er habe nicht so die Ader, das Gespür dafür, ja, also religiöse Musikalität, die wird ganz entscheidend in der Kindheit mitgegeben, in der frühkindlichen Sozialisation, eben vielleicht in der Kita in kirchlicher Trägerschaft, in der Schule, auch immer noch im Konfirmandenunterricht. Und deswegen sind das ganz wichtige Ansatzpunkte. Aber auch natürlich der von Ihnen angesprochene neue, vielleicht nicht mehr konfessionell gebundene Religionsunterricht. Da sollten die Kirchen auch wirklich auf den Tisch klopfen und sagen, so, das darf jetzt nicht ich sage es natürlich jetzt mal mit einem Klischee, das darf jetzt kein Laberfach und kein Wischiwaschi sein, sondern dann erklärt bitte die zentralen Begriffe des Judentums und des Islams, aber erklärt bitte auch, wie eine christliche Kirche dann aussieht, damit die Jugendlichen oder später Erwachsene, die da reinkommen, nicht sagen, was hat der Mann da für einen Kittel an? Nein, es ist ein Talar und gehen wir mal auf die Tribüne? Nein, es ist die Empore. Also mit solchen Grundbegrifflichkeiten fängt es ja an oder mit dem Wissen darüber, was eigentlich der barmherzige Samariter ist, den wir ständig im Munde führen.
Herr Professor Nolte, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.